Ladies and gentlemen, welcome back to Health.
Bon appetit, let's eat till the cipher complete, and let's heal this life on the street. Yeah, the foundation of food and its nourishment, the building blocks that many flock and flourish with. Used to be, I ain't eat these things, but them.
Resolution Podcast und der heutigen Episode Nummer 107, die den Titel trägt, The Green Revolution. Kurzer Rückblick zur Folge 106, worüber haben wir gesprochen? Mainly über das Council on Foreign Relations, ein Think Tank, eine Non-Profit-Organisation aus dem Jahr 1921 hat man offiziell die Arbeit aufgenommen. Gegründet wurde das Ganze allerdings während der Versailler Verträge. Ein Think Tank, wir haben uns dann eine Studie, einen Bericht vom Council angeschaut, das der amerikanische Kongress in Auftrag gegeben hat 1959, indem sie die komplette Neuausrichtung der amerikanischen Außenpolitik festlegen. Wir haben über die Macht gesprochen, die das CFR, das Council on Foreign Relations hat, und wie sie eigentlich die Doktrin Kommunismus festgelegt haben. Ganz unmissverständlich in diesem Skript, in dieser Studie, dass Amerika jetzt die Weltbühne quasi komplett betreten muss und den Friedens- und Freiheitsgenerator spielen muss, den Menschheitsbeschützer vor dem großen Feind aus dem Osten, dem Kommunismus. Und wir haben darüber gesprochen, dass sehr, sehr clever ist, wie sie das Ganze gemacht haben, das Ganze als Auseinandersetzung, als Konfrontation, als Krieg darzustellen. Aber eigentlich, wenn man genau hinschaut, jeden einzelnen Schritt so getan haben, dass sie selbst waren, die die größten Kommunisten waren und uns diesen Kommunismus, diese Ideologie Stück für Stück für Stück übergestülpt haben. Und zwar so Stück für Stück, dass das für uns viel zu viel Stück für Stück war und wir jetzt erst merken, was die eigentlich gemacht haben. Wer ist immer relativ blöd, wenn man das spät merkt, weil dann ist meistens zu spät. Wir haben über die United Nations gesprochen. Die gehen also 1948, werden die gegründet, quasi mit Ende des Zweiten Weltkriegs, gehen die aus der League of Nations hervor, die es seit Versailles 1919 gab. Und die sollten sich primär, wie wir in der UN-Charta gesehen haben, um die Armut und um die Gleichberechtigung und allgemein um den Weltfrieden kümmern. Die haben gesagt, boah, die zwei Weltkriege, Freunde, das passiert nie wieder. Wir werden uns jetzt darum kümmern, dass das nie mehr passiert. Hat sehr gut geklappt, weil zwei Jahre nach Gründung, boom, gab es direkt den Koreakrieg. Südkorea gegen Nordkorea. Südkorea, ein sogenannter Stellvertreterkrieg, würden die Historiker den nennen. Südkorea gekoppelt mit den USA, Nordkorea gekoppelt natürlich mit den bösen kommunistischen Russen. Ein brutaler Krieg, der sehr, sehr viele Menschenleben gefordert hat. Ich glaube fast 5 Millionen. Und das war der klassische Auftakt zum großen kalten Krieg, diesem Showkrieg zwischen der USA und Russland. Der Showkrieg zwischen Kapitalismus und Kommunismus. Es war immer ein System, habe ich gerade schon gesagt, das Stück für Stück mehr kommunistische Elemente hat einfließen lassen, um am Ende in der absoluten Kontrolle und dem Kommunismus zu landen. Das war deren Ziel. Ja, die legen diese Ziele fest auf 100, 110, 120 Jahre. Und dann gehen sie ganz, ganz geduldig vor, haben solche Thinktanks, übernehmen die Regierungen, haben, wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben in der Zeit auch, gründen Organisationen wie die CIA zum Beispiel, die weltweit koordiniert mit dem MI5, MI6 und dem Mossad kooperiert, die ganze Regierungen und Bevölkerung infiltrieren, um Umstürze von innen heraus zu organisieren. Anfang der 50er zum Beispiel im Iran, ein ganz klassisches Beispiel. Es war ein paar Jahre nach Gründung der CIA, hat man direkt die erste Operation umgesetzt und die Regierung im Iran gestürzt. Über solche Geheimbünde im Hintergrund, diese Secret Societies, haben sie ein Konstrukt geschaffen, die Bilderberg-Konferenzen, die trilaterale Kommission, den Club of Rome, ein anderer Think Tank, über den wir gleich auch kurz sprechen. Über die verschiedensten Arme und Systeme haben sie dieses Ziel, was sie intern ausgegeben haben, ganz geduldig verfolgt. Und zwar so gut, dass wir heute immer noch, ein Großteil von uns, immer noch glaubt, dieser Großteil von uns, in kompletter Freiheit zu leben. Wir haben ein komplett verdrehtes Verständnis von dem Wort und der Bedeutung des Wortes Freiheit. Wir wissen nicht, was das ist. Und das ist absurd, wenn wir hier leben, wo wir hier leben und eigentlich jeder von uns ein freies Wesen wäre. Aber in diesem System können wir nicht frei sein. Ist unmöglich. Wir haben über das Geldsystem gesprochen. Allein das Geldsystem versklavt uns auf komplette Art und Weise. Und wenn dieses Geldsystem nicht fällt, werden wir niemals frei sein. Immer im Hinterkopf behalten. Wir können nur frei sein, wenn wir ein Wertesystem, ein Geldsystem installiert, was auch wirklich auf Gleichheit und Freiheit beruht, auf Werten. Auch wenn man streiten kann, dass ja, selbst Silber und Gold sind ja auch nur gedachte Werte, ja. Das stimmt, aber in sich, in diesem System von ich möchte etwas kaufen und gebe dem Menschen, von dem ich das kaufe, einen Gegenwert, ist das das Sinnvollste, was es gibt. Ja, und am Ende wäre es dann so gewesen, wenn sie da angekommen wären, sie waren kurz davor, diese Pandemie war der letzte Schritt, am Ende wäre dann der Papa Staat bzw. der Papa Puppenspieler, der wäre dann als die einzige Rettung aufgetreten. Und viele Menschen, ich hätte das mal gern gesehen, wie viele Menschen darauf freudig reingefallen wären, dass dann der Papa Staat einem alles gibt, dass alles verstaatlicht wird und der Papa Staat reguliert, wer was bekommt, weil es alles so knapp ist. Zum Glück ist es nicht zur Realität geworden. Und ich glaube, das Corona-Thema hat uns genau gezeigt, wie viele Menschen bereit waren, Thema Corona, trotz der Aufklärung an allen Ecken und Enden, trotz Warnungen an allen Ecken und Enden, trotz offensichtlichsten Zusammenhängen an allen Ecken und Enden, in diese Falle zu laufen. Diese Spritze hat uns das gezeigt zum Beispiel. Und viele von diesen Menschen haben mit ihrer Gesundheit bezahlt. Und die können von Glück reden, dass nur in einem kleinen Teil der Spritzen das drin war, was eigentlich überall hätte drin sein sollen. Apropos Gesundheit. Eine Organisation wie die UN, die United Nations, die Vereinten Nationen, braucht natürlich auch ein Dezernat, das sich eben genau darum kümmert, um unsere Gesundheit. Die Gesundheit und das Wohlergehen der Menschheit, weil es eine Organisation, die ja weltweit operiert, ne? Also müssen alle gesund sein. Also wird mit Gründung der UN 1948 auch direkt dieses Dezernat mit strukturiert, das aus der League of Nations Health Organization hervorgeht. Ja, die League of Nations hatte auch ein Gesundheitsdezernat. Das war aber noch nicht so, das war irgendwie so eine Testversion. Das war noch nicht so ausgereift, das war noch nicht so mit der Power weltweit. Da waren noch viel mehr die Foundations, die Rockefeller Foundations, die Carnegie Foundations und so weiter, die wirklich den Ton angegeben haben. Das sollte sich dann ändern, denn aus dieser League of Nations Health Organization wird The World Health Organization, die WHO. Für alle von euch, zumindest aufgrund der letzten 5 Jahre, ein Begriff, würde ich meinen. Und genau wie die United Nations hat auch unsere WHO eine Charter, eine Constitution, eine Verfassung, wie sie sie nennen. Und die ist mitunter sehr interessant, weil bin ich Mitglied der UN, bin ich automatisch auch Mitglied der WHO. Und das hat Konsequenzen. Accepting these principles and for the purpose of cooperation among themselves and with others to promote and protect the health of all peoples, the contracting parties agree to the present constitution and hereby establish the World Health Organization as a specialized agency within the terms of Article 57 of the Charter of the United Nations. Artikel 57 der United Nations Charter beschreibt eben diese WHO. Und die WHO schreibt hier schon, to promote and protect the health of all peoples, ja? Also nicht nur die Gesundheit aller Menschen, aller Völker zu schützen, sondern die auch zu promoten, zu bewerben quasi. Ein sehr interessantes Wording. Und diese Charter und Constitution ist sehr, 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 sehr interessant. Es würde sich in Zukunft tatsächlich mal lohnen, die einmal komplett durchzusprechen. Aber ich habe mal ein paar Highlights rausgepickt aus dieser Präambel der WHO-Gründung. The enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being without distinction of race, religion, political belief, economic or social condition. Ja, das Genießen the highest attainable standard of health, also der größtmögliche Standard der Gesundheit, ist ein fundamentales Recht. Ohne von einer Rasse, von einer Religion, von einem politischen Glauben oder einem Wirtschaftsstandard oder einem sozialen Standard abzuhängen. The highest attainable standard. Ja, wer legt denn den dann fest? Was ist denn der, wo liegt denn da die Grenze? Was ist denn highest attainable? Ja klar, in dem System hier mit den ganzen Giften, die hier rumfliegen und so weiter, haben wir da eine ganz klare Grenze, wo unsere Gesundheit aufhört, weil die festlegen mit ihren Giften. Das ist immer ein ganz interessantes Punkt. Highest attainable standard. Nicht, dass health wäre. Mm-mm. Der highest attainable standard ist entscheidend. The health of all peoples is fundamental to the attainment of peace and security. Also die Gesundheit aller Völker ist fundamental, um überhaupt Frieden und Sicherheit erreichen zu können. And is dependent upon the fullest cooperation of individuals and states. Und hängt von der vollen Kooperation ab von Individuen und Staaten. Die Gesundheit hängt von der Kooperation ab von Individuen und Staaten, von der Kooperation mit der WHO. Weil die WHO ist diejenige, die für die Gesundheit sorgt. Wir müssen also mit denen kooperieren, damit wir gesund sein können. Unequal development in different countries in the promotion of health and control of disease, especially communicable disease, is a common danger. Also es ist eine Riesengefahr, wenn es Unterschiede gibt in den verschiedenen Ländern, in der Bewerbung von Gesundheit, in der Kommunikation von Gesundheit und vor allem von Krankheiten. Das lasse ich einfach mal so stehen. The extension to all peoples of the benefits of medical, psychological and related knowledge is essential to the fullest attainment of health. Also um diesen größtmöglichen Standard der Gesundheit zu erreichen, ist es wichtig, dass alle Völker dem Wissen ausgesetzt sind, dem medizinischen, dem psychologischen Wissen ausgesetzt sind, damit die alle gesund sein können. Wow, wow, wow. Sensationell, sensationell in der Theorie. Die liest sich fast so schön wie die Präambel der United Nations. Wer allerdings lesen kann, ist klar im Vorteil. Hat unser Mathelehrer immer früher gesagt. Herr Dr. Biok, schöne Grüße. Ich glaube nicht, dass er das hört. Aber er hat das immer gesagt. Ja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Sehr trockene Sprüche drauf gehabt, der Mann. The highest attainable standard. Wer legt den fest, den highest attainable standard? Die Gesundheit hängt von der Kooperation von Individuen und Ländern ab. Die Ausweitung von medizinisch-psychologischem Wissen aller Völker ist essentiell für Gesundheit. Noch ein Beispiel, Artikel 67. Jetzt wird es sehr interessant. The organization shall enjoy in the territory of each member such privileges and immunities as may be necessary for the fulfillment of its objective and for the exercise of its functions. Heißt zu Deutsch, die Repräsentanten der WHO genießen seit Gründung, seit 1948, in allen Mitgliedstaaten Immunität. Und zwar nicht deren Immunität gegenüber Krankheiten, die es sowieso nicht gibt, sondern rechtliche Immunität, und zwar Schutz vor Strafverfolgung. Das lege ich in der Verfassung der WHO fest. Komisch, geht es den Repräsentanten der WHO nicht eigentlich sowieso nur um unsere Gesundheit und unser gänzliches Aufblühen? Wofür brauchen die jetzt Schutz vor einer Strafverfolgung? Und natürlich kann man auch hier rückblickend sagen, dass die Charta der WHO nicht nur umgesetzt und erfüllt wurde, sondern noch viel, viel mehr als das. Heute gibt es 34 Millionen Diabetiker in den USA und 88 Millionen mit Prädiabetes-Status. Diabetiker ist man, wenn man einen Zuckerwert von 120 im Blut hat. Ein bisschen darunter ist man noch Prädiabetes. 34 Millionen Diabetiker in den USA, 88 Millionen Prädiabetiker in den USA. Das sind nur 122 Millionen von 320 Millionen Menschen, die in den USA leben. Und auch die Tumoren, die Krebserkrankungen sind seit WHO-Gründung 1948 aber ganz deutlich auf dem Rückzug. Tumorfälle in den USA, Männer 1948 102.456. 1998, ziemlich genau 50 Jahre später, sind wir bei 282.065. Das ist ver-2,7-facht. Bei den Frauen in den USA 1948 102.368. Fast genau der gleiche Wert. 1998 259.467. Ein bisschen weniger als bei den Männern. Eindeutige Kiste. Eindeutige Kiste, Ladies and Gentlemen. Die Gesundheit für alle, wie die WHO es schreibt, wie die UN es festlegt in der Charta, steht im Vordergrund. Die WHO erfüllt voll und ganz ihren Zweck. Und natürlich wird diese WHO aus dem Hintergrund von den Menschen gesteuert, die wir hier speziell in den letzten Folgen thematisiert haben. Weil die Rockefeller Foundation war schon seit 1913, wie wir wissen, seit der Folge, in der Welt aktiv, um den Boden zu bereiten und die Vorbereitungen zu treffen für das, was dann durch die Gründung der WHO folgen sollte. Wir haben damit in der Rockefeller-Folge im Detail über das General Education Board gesprochen, ja, das mit 130 Millionen von Rockefeller damals ins Leben gerufen wurde. Heute sind das 4 Milliarden. Diese Affen reden über Welthunger und Gleichheit und so weiter. Die gründen einfach so ein Board mit umgerechnet heute 4 Milliarden. Die 4 Milliarden können alles beenden, was in irgendeiner Weise Leid ist auf dieser Welt. Diese systematische Programmierung, Ausbildung natürlich, in Medical Schools war durch die Rockefeller Foundation längst standardisiert. Die haben die standardisiert. Das war schon ein kommunistisches Programm, wie sie das gemacht haben. Wir haben das besprochen. diese medizinischen Standards und die medizinische Ausbildung festzulegen. Und dementsprechend saß die Rockefeller Foundation bei WHO-Gründung auch mit am Tisch. Schreiben die auf ihrer eigenen Homepage, Zitat: The Foundation participated as an observer. Ja, nun waren nur ein Beobachter. Die waren eigentlich gar nicht da, die waren ein Beobachter. At the first International Health Conference in June 1946. Das war vor Gründung der WHO, where the World Health Organization's constitution was signed and the organization became the first specialized agency of the United Nations. Also, die sagen ganz klar, ja, wir saßen da mit am Tisch. Wir haben gesehen, wie die Constitution geschrieben wurde, wie die unterschrieben wurde, und wir waren Zeugen, beziehungsweise wir waren die Obmänner dieses Vorgangs. Ja, die haben das bezeugt, wie die WHO, die erste spezialisierte Agency der United Nations wurde. Die beschreiben auf ihrer Homepage sogar, dass die WHO die Vorgehensweise in Ländern von der Rockefeller Foundation kopiert hat. The Foundation has long been a pioneer in global health. Ja, die Rockefeller Foundation war schon ganz lange ein Vorreiter hier, was die globale Gesundheit angeht. Leading its own campaigns to eradicate hookworm disease 1909 bis 1914, malaria 1915 und Yellow Fever 1920 bis 1950. Na, die sagen, wir waren schon längst da. Wir haben hier die Hookworm-Krankheit haben wir besiegt. Malaria haben wir besiegt. Genau, deswegen, klar, werden die Menschen heute auch noch vergiftet und vor Malaria geschützt. Und Gelbfieber 1920 bis 1950 waren sie auch die Vorreiter. And funding research into vaccine development. Ja, schönen Dank dafür. Und weil sie halt die Wissenschaft vorangetrieben haben, um Impfungen zu entwickeln. These public health initiatives were replicated by World Health Organization. Ja, diese öffentlichen Gesundheitsinitiativen wurden kopiert von der WHO, schreiben sie ganz klar. To launch the eradication campaigns, including against smallpox in 1996. Ja, die WHO hat sich also der Vorgehensweise der Rockefeller Foundation bedient, um global diese ganzen Infektionskrankheiten dann auch wirklich endlich zu besiegen. Ja, natürlich nicht, ja. Und das wissen wir auch mittlerweile sehr, sehr gut, wie hier wer operiert. Und wir wissen spätestens seit der Pandemie ebenfalls, dass es die WHO gibt, die weltweit vorgibt, wie ein Patient zum Beispiel medikamentös gemäß der Diagnose zu behandeln ist. Das ist auch mit der Corona-Geschichte rausgekommen. Die WHO gibt komplett vor, gemäß welcher Diagnose wer wie behandelt werden muss. Ja, wenn dann ein Arzt kommt, der diagnostiziert Krankheit X beim Patienten, dann steht da ganz genau, wie der medikamentös behandelt werden muss. Das sind Vorschriften. Den kann man sich kaum entziehen, wenn man seine Approbation behalten will. Und dann heißt es bei der WHO auch, to establish and revise as necessary international nomenclatures of diseases, of causes of death and of public health practices. Da steht quasi, dass die sich vorbehalten, Krankheiten Namen zu geben und das auch wieder zu ändern und auch Todesursachen einzuführen und wieder zu ändern. Steht alles da drin bei der WHO. Die sind also das Gesundheitsdezernat der United Nations und kümmern sich um unser Wohlergehen. Woher kommen also genau diese Diabetes- und Tumorfälle? Warum sind die fast verdreifacht in 50 Jahren? Was die Ernährung und andere Faktoren angeht, haben wir hier im Podcast schon einiges besprochen, würde ich meinen. Und heute wollen wir in Verbindung mit der UN und diesem Kommunismusprogramm auf den Bereich Landwirtschaft schauen und was die da über Jahrzehnte hinweg für ein System großgezogen haben. Und dafür ist unser Startpunkt 1940 und unser Startpunkt ist auch, wie sollte es anders sein, die Rockefeller Foundation. Wie es in dieser Zeit und auch in den Jahrzehnten davor immer so war, haben wir auch schon mal besprochen, als wir die Rockefeller Foundation besprochen haben. Regierungen rufen um Hilfe und die Rockefeller Foundation entsendet wissenschaftliche Teams und nimmt sich dem Problem gerne an. War nicht so, dass die Teams entsendet haben, die dann einfach in die Länder sind und Probleme kreiert haben und festgelegt haben, wo was gemacht wird? Nein. Erstmal haben die Regierung gerufen, Hilfe, Hilfe, wir verhungern. Ja, wie hier zum Beispiel in Mexiko. Hey, Hilfe, Rockefeller Foundation, wir brauchen Hilfe. Wir bekommen diesen Stem Rust, das ist so ein Rostpilz, nicht in den Griff. Wir müssen unseren landwirtschaftlichen Weizenertrag schützen, sonst gibt's nichts mehr zu essen und alle fallen tot um. Bitte rettet uns. Gesagt, getan. Die Rockefeller Foundation schickt also Team nach Mexiko. Mexiko hatte übrigens kurz vorher das Standard Oil verstaatlicht. Das hat dem Rockefeller gar nicht gefallen. Und zwar entsenden die ein Team rund um den Wissenschaftler und späteren Vater eben dieser Green Revolution, Norman Borlaug. Und rein logisches Vorgehen, wenn man jetzt dahin gerufen wird und die sagen, der ganze Weizen geht kaputt, wir verhungern alle, eine Hungersnot steht bevor. Rein logisches Vorgehen wäre natürlich dann zu ergründen, warum Menschen hungern, wenn es denn so war. Um zu verstehen, woran es denn eigentlich hapert und das Problem langfristig zu lösen. Und ich tippe mal ganz schwer, zu 99,9% sind es fast immer finanzielle Gründe. Und dass man jetzt seitens der Rockefeller Foundation und der UN nicht in Erwägung gezogen hat, damals das Geldsystem zu ändern, das man gerade mühevoll installiert hatte, sollte uns relativ klar sein. Also kam Mr. Norman Borlaug daher und hatte Saat mit in seinem Rucksack. Rockefeller Laborsaat, die so verändert wurde, dass sie quasi diesem Pflanzenrost, diesem Pilz, der das Getreide befällt, trotzt und eben diesen Pilz nicht an sich heranlässt. Es war eine Kreuzung, die auf Deutsch heißt halbzwergig, Semi-Dwarf, die dazu geführt hat, dass die Pflanze, die Getreidepflanze, die Weizenpflanze in der Höhe reduziert wurde, um unter dem Gewicht der größeren Getreidekörner nicht umzuknicken. Ja, hat man eine Saat gemacht, boah, da kamen so dicke, fette Getreidekörner dran, um den Ertrag zu steigern. Und dann hat man noch was da eingekreuzt, aus Japan, glaube ich, ja, aus Japan, diese halbzwergige Geschichte, damit die nicht mehr so groß werden. Weil wenn die so groß geworden wären, wären die umgeknickt. Blöd. Und ruckzuck hatte man dann in Mexiko dort vor Ort 1943, wir sind noch vor UN-Gründung und vor der WHO, das Mexican Agricultural Program gegründet, das dann später in Mexiko zur CIMMYT wurde, dem Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo. Natürlich eine Non-Profit Research for Development Organization. Wie alles immer, wie die Thinktanks, ohne Profit, die machen nur wissenschaftliche Forschung für unser Wohl. Heute sind die Finanziers von eben dieser Organisation die Pepsi Company, Nestle, die Kellogg's Company, die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, die sind auch überall involviert, wenn es um solche dreckigen Sachen geht, ganz interessante Gesellschaft. Heineken, ganz großer Geldgeber, klar, Hybridsaatenbier. Heineken hat übrigens in Mexiko unfassbar viele Plants, wo die auf den südamerikanischen Markt abgepasste Bierprodukte produzieren. Die Rockefeller Foundation, die Bill & Melinda Gates Foundation, natürlich mit den USA der absolute Top-Geldgeber von der CIMMYT. Melinda müssen sie allerdings noch aus dem Namen nehmen, weil Melinda ist ja nicht mehr mit Bill und Bill ist eigentlich auch nicht mehr, das wissen wir nur noch nicht. Bleiben wir also für jetzt bei Bill & Melinda Gates Foundation. Dieses Programm betraf und betrifft also nicht nur genetisch veränderten Weizen, sondern auch genetisch veränderten Mais. Und als Folge standen ab dem Jahr 1963 Hybrid Seeds auf den mexikanischen Feldern. Nicht erst seit 1963, aber mit dem Jahr 1963 waren 95% der Felder, 95% des mexikanischen Weizens war Hybridsaat. Und Mexiko wurde von einem Importeur zu einem Exporteur. 1943 hatte man die Hälfte des Weizens noch importiert. Jetzt exportierte Mexiko 500.000 Tonnen im Jahr. Die Grenze also zwischen wir verhungern alle und dem Export von 500.000 Tonnen Weizen sind relativ fließend. Klar, dass es nie um einen Hungertod ging, oder? Auf 95% der Felder, was heißt das für den mexikanischen Kleinbauern, der vor Norman Borlaug und den Hybrid Seeds sich selbst und vielleicht noch ein kleines regionales Umfeld versorgt hat? Glaubt ihr, den gab es noch? Konnte der sich diese Hybridsaaten leisten, zu denen der quasi verpflichtet war, wenn er mitspielen wollte? War der dann in Folge gezwungen, vielleicht sein Land wegzugeben? Wie viel dieses Landes wurde verstaatlicht? Ja, diese Hybrid Seeds waren unfassbar teuer. Die waren unfassbar teuer. Ganz viele konnten sich die nicht leisten. Ist doch logisch, dass ich das so mache, wenn ich dafür sorgen will, dass auf 95% der Felder in Mexiko diese Hybridsaat steht. Ich sortiere diese kleinen, regionalen, biologischen Bauern, sortiere ich alle aus. Die zwinge ich raus. Und was haben dann viele dieser kleinen, biologischen Bauern, Menschen als Folge gemacht, denen das so ergangen ist? Stellt euch vor, ihr habt einen kleinen Betrieb, keine Ahnung, 4 Hektar Land. Und macht zum Beispiel Weizen und Mais biologisch. Was eigentlich schon gar nicht funktioniert, weil ich kann keine Monokultur anbauen. So weiß, keine Ahnung, jeder Mensch, der mal eine Schöppe in der Hand hatte und im Garten gearbeitet hat, ich kann da nicht über Jahre Monokulturen anbauen. Dann war es das für das Feld. Dann sauge ich das komplett aus und dann baue ich da gar nichts mehr an. Was natürlich eine Folge ist, auch am langen Ende von diesen Hybridsaaten. Das merken die Menschen dort allerdings erst heute. Auf jeden Fall, stellt euch vor, ihr habt so einen kleinen Betrieb und dann kommen die, sagen so, ihr braucht jetzt Hybridsaat, ihr braucht jetzt Pestizide, ihr braucht jetzt Fungizide, ihr braucht Wasser in 10-facher Menge, weil die Hybridsaaten brauchen so viel Wasser. Könnt ihr nicht leisten? Okay, was macht ihr? Bleibt ihr da wohnen oder ihr geht weg? Ihr zieht in eine Stadt. Die haben damit als ersten Schritt die Verstädterung vorangetrieben. Beispiel Mexico City zum Beispiel, die Hauptstadt von Mexiko. 1950 leben da 2,2 Millionen Menschen. 1990 leben da 7,4 Millionen. Es ist mehr als eine Verdreieinhalbfachung. Oder ist das jetzt nur die gesteigerte mexikanische Libido, dass jetzt da auf einmal 7,4 Millionen Menschen 1990 leben? Das haben die weltweit so gemacht. Uns in diese Städte getrieben. Um uns die Verbindung dazu zu nehmen, wo unsere, in Anführungszeichen, Nahrung herkommt. Wie ist es heute? Fragt euch mal selbst, ich weiß nicht, ob ihr da mal zu tun habt oder ob ihr einen Gemüsegarten habt oder so. Wie viele Menschen von 100 in Deutschland wissen, wie eine Zucchini-Pflanze aussieht? Wie viele wissen, wie eine Gurkenpflanze aussieht? Da, Tomate wissen die meisten Menschen noch. Wie viele wissen, wie eine Paprikapflanze aussieht? Da wird es nicht viele geben bei 100. Und das haben die damit geschafft. Die haben uns in Städte getrieben. Die haben uns von der wirklichen organischen Produktion, vom Pflanzenwachstum, vom Wissen, wie funktioniert das, was braucht ein Boden, wie bestelle ich einen Boden, haben die uns weggetrieben. Weil sprechen die nicht ständig von Überbevölkerung und den fehlenden Ressourcen, um hier alle Menschen zu ernähren? Lass uns mal kurz anschauen für Mexiko. Da geht ja aber, da kippt ihr aber hinten über, wenn ihr die Zahlen seht. Die Geburtenrate 1950 auf 1000 Personen. Das war 1950, war das ungefähr fünfmal so viel wie heute. Fünfmal so viel, die Geburtenrate. Und jeder erzählt uns hier andauernd was von Überbevölkerung, fehlende Ressourcen, wir haben keinen Platz mehr und so weiter. Könnt ihr euch übrigens auch alle Länder angucken. Deutschland, Mexiko, China, Indien. Ist ganz egal. Heute haben wir noch ein Viertel der Geburtenrate, verglichen mit 1950. Und trotzdem gibt es hier keinen Platz mehr, trotzdem gibt es keine Ressourcen. Wie haben die das denn damals gemacht eigentlich? Sind die alle ausgestorben? Sind die alle tot umgekippt? Wie haben die uns in 50 Quadratmeter Apartments und Hochhäuser in die Städte getrieben, um uns zu programmieren, um uns in Supermärkte zu schicken, wo sie uns all diesen Dreck verfüttern können, für den die während der Green Revolution zum Beispiel die Grundlage gelegt haben. Wir haben keine Verbindung dazu. Wir sind in den Städten. Wir bauen nicht mehr selber an. Kaum wer bezieht noch von einem Kleinbauern aus der Region. Wir gehen in diese großen Supermarktketten und da liegt das, was sie arrangiert haben. Und das kaufen wir. So ein Dreck wie Kellogg Smacks zum Beispiel. Auch sehr, sehr viel gegessen früher. Sehr, sehr viel. Oder kennt ihr diese Fruit Loops früher von Kellogg's? Die haben wir geliebt. Und dann am Ende blieb nur noch diese Zuckermilch übrig. Und ach, Mama mia. Margaret Beth, über 12 Jahre, war die Chief Technology Officer für die Kellogg Company. Kellogg Company hat übrigens einen Nettoverkauf 2023 von 13 Milliarden US-Dollar. Für Smacks und Fruit Loops und Kellogg's Schokos. 13 Milliarden US-Dollar. Sind wir wieder beim Thema, was könnte man mit dem Geld machen? Die ist jetzt im Board of Trustees, im Treuhänderausschuss von CIMMYT, von eben dieser Company in Mexiko, die infolge der Green Revolution gegründet wurde. Ja, und auch die Kellogg Company ist ein großer, großer Geldgeber für eben diese Hybridsaaten. Woher beziehen die wohl ihr, in Anführungszeichen, Getreide für die Smacks und Fruit Loops? Wenn ich Kommunismus sage, dann ist es genau das. Ein Land infiltrieren über diese Organisation, die komplette Getreidewirtschaft mit Hybridsaaten übernehmen und das dann den Menschen auf der ganzen Welt durch die tolle Globalisierung verfüttern. Mehr als 450 Mais and Wheat Seed Shipments annually from our headquarters to more than 100 countries with a total of 426,000 individual seed packets. Das kommt von eben dieser CIMMYT. Mehr als 450 Mais- und Weizen-Schiffsladungen im Jahr in mehr als 100 Länder mit 426.000 Paketen an Hybridsaat. Kurz zurück zu diesem Getreiderost, diesem Stem Rust, um den es in Mexiko ursprünglich ging und warum Norman Borlaug die Kampagne über die Rockefeller Foundation gestartet hat. Gäbe es eigentlich eine natürliche Möglichkeit, diesen Pilz in Schach zu halten, beziehungsweise gänzlich zu verhindern, dass der sich breit macht? Glauben wir ernsthaft, ich weiß, dass das viele glauben, aber glauben wir, dass auf Feldern andere Regeln gelten würden als in unserem Körper? Was haben wir jetzt schon über den pH-Wert, das Milieu und Pilzinfektionen gesagt? Kann ein Pilz in uns existieren, wenn das Milieu stimmt? Nope. Kann demnach also ein Pilz auf einem Feld existieren, wenn das Milieu stimmt? Nope. Was muss also vorher auf den Feldern passiert sein? Jemand muss dafür gesorgt haben, dass die Felder ausgelaugt wurden, wie ich gerade gesagt habe, Monokulturen, und sich der Boden-pH verschoben hat. Ja, zwangsweise passiert das durch eine Monokultur, durch die Art und Weise zu düngen und zu behandeln. Weizen braucht idealerweise einen Boden-pH zwischen 6 und 7,5. Was passiert, wenn der unter 6 sinkt oder über 7,5 steigt? Habe ich ein Problem. Und wer genau hat eigentlich den Weizen dazu erkoren, das weltweit am stärksten angebaute Getreide zu werden? Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Wer entscheidet über sowas? Wer entscheidet darüber, dass bestimmte Gemüse verstärkt angebaut werden? Und andere Gemüse eigentlich gar nicht. Wie viele Gemüse haben die über Jahrhunderte jetzt schon langsam ausgeschlichen, bis zu dem Punkt, dass die heute niemand mehr kennt, zum Beispiel? Glaubt ihr, das ist das Gemüse, was wir kennen, das das Ende ist, das Nonplusultra? Hm. Würden wir heute noch wissen, dass Anfang zum Beispiel des 19. Jahrhunderts ein Gemüse angebaut wurde, das heute keiner mehr kennt, würden wir das heute noch wissen? Nee, haben es ausgeschlichen. Tragen wir Dinge über Generationen weiter? Nee, wir sind so blöd, dass wir das nicht machen. Das machen nur die. Wir schreiben nichts auf, wir erzählen unseren Kindern nichts. In anderen Generationen, wenn Opa was erzählt, ist halt nur, mein Gott, ja, okay. Wird nicht ernst genommen. Obwohl das die Menschen sind, die dabei waren, die Dinge mit ihren eigenen Augen gesehen und gehört haben. Die stellen viele von uns so dar, wie heute die Verschwörungstheoretiker. Ja, der versteht das doch eh nicht. Ich habe hier Geschichte studiert. Und nee, der war nur selber dabei, der hat nur selber gesehen. Ist ganz interessant, darüber mal nachzudenken bei Gemüse. Gibt es nur Zucchini, Paprika, Möhre, Fenchel und so weiter? Oder gibt es Gemüse, die ausgeschlichen wurden, die wir heute nicht mehr kennen? Wie heißt es im Intro beim Herr der Ringe? Much that once was is lost, for none now live who remember it. Wenn Galadriel diesen Prolog hält, am Anfang diesen Monolog hält und sagt, viel von dem, was mal war, ist jetzt verloren, weil niemand mehr lebt, der sich dran erinnert. Der Herr der Ringe sagt uns sehr, sehr viel, sehr, 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 sehr viel, wenn man den mal mit offenen Augen und offenen Ohren schaut. Also wäre ich damals Norman Borlaug gewesen, wäre ich ruckzuck gefeuert worden von der Rockefeller Foundation und wäre auch wahrscheinlich irgendwo verschwunden, denn ich hätte Folgendes vorgeschlagen. Eins, wir behandeln diesen Rost, diese Pilzerkrankung großflächig, einfach mit Natron, mit Schafgarbe, mit Ackerschachtelhalm und Brennnessel. Die wirksamsten Mittel im Pflanzenschutz. Und zweitens, langfristig würde ich vorschlagen, lassen wir diesen denaturalisierten Weizen, weil den hatten die natürlich auch schon über Jahre verändert, lassen wir den komplett bleiben und wenden uns zum Beispiel dem Urgetreide zu, wenn es hier um Bevölkerungsernährung geht. Und um Krankheiten, die ich auf Getreidefeldern verhindern will. Weil Urgetreide wie Emmer zum Beispiel oder Einkorn oder Kamut und viele andere, die, wie gerade gesagt, niemand mehr kennt und anbaut, die wachsen mit Spelz. Der Spelz ist eine Schutzschale des Getreidekorns, das den magischen Effekt hat, dass es gegenüber etlicher Krankheiten und Befälle resistent ist. Problem gelöst, würde ich sagen. Wäre halt nur blöd, denn dann könnten sie ihre Erträge nicht vervierfachen, die UN könnte keine Bewässerungsprojekte bauen, um uns über den IMF und die World Bank das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und sie könnten uns mit ihren Pestiziden und Fungiziden und Nanodüngemitteln nicht vergiften. Aber das wäre doch egal, oder? Weil am Ende geht's doch um die Gesundheit und darum, die Menschen nicht verhungern zu lassen, oder? Oder ein weiterer sehr, sehr günstiger Kollateralschaden für die Strippenzieher ist bei den Hybridsaaten, dass alle von denen eine sehr, sehr große Menge an Pestiziden, an Fungiziden, an Dünger und vor allem an Wasser benötigen. 4- bis 5-fache Menge Wasser. Jetzt erzählen die uns nicht, dass man Avocados nicht essen soll, weil die so viel Wasser benötigen und jeden Sommer nach 3 Tagen Sonne, dass wir jetzt nicht mehr duschen sollen, weil das Wasser so knapp ist. Und dann kommen die mit Hybridsaat um die Ecke, die das ganze Wasser aufbraucht. Also ihr könnt mir glauben, ich versuche wirklich ständig eine gewisse Folgerichtigkeit zu finden in deren Handeln. Habe ich bis jetzt leider noch nicht geschafft. Das sagt uns, dass wir belogen werden, weil die Wahrheit hat immer eine Folgerichtigkeit. Wollen wir uns mal kurz anschauen, was es heißt, wenn ich sage, dass diese überheblichen menschgemachten Saaten Pestizide und Fungizide benötigen? Welches ist das meistverwendete Pestizid der letzten 65 Jahre, damit wir jetzt nicht hier immer über Glyphosat sprechen? Das ist eine Chemikalie namens Atrazin. 1959 entwickelt in der Schweiz, wo sonst, von einer Firma namens, ich weiß nicht, ob es französisch ist oder die Schweizer sind ja ganz manchmal dann, na, italienische Schweiz ist es nicht, oder ob es deutsch ausgesprochen wird. Ich spreche mal deutsch aus. Chibi Geigi Sando. Keine Ahnung. Das ist eine Fusion aus Chibi Geigi und aus Sandoz. Ja? Die haben 1959 Atrazin entwickelt. Und 1996 wurde die Kombination zu Novartis. Die machen einen Umsatz, netter Umsatz von 50 Milliarden. Und Atrazin ist hauptsächlich im Bereich Mais. 60% aller Maisfelder in den USA werden mit Atrazin behandelt. Getreide und Zuckerrohr aktiv. Heute ist Atrazin weltweit nur noch auf Platz 2, hinter logischerweise Glyphosat. Und heute wird Atrazin sehr, sehr stark von Syngenta produziert. Sind wir wieder in der Schweiz. Warum nicht mehr Novartis jetzt? Wer ist Syngenta? Die Syngenta AG aus dem Jahre 2000 ist eine Fusion von Novartis Agribusiness und AstraZeneca Agribusiness. Merkt ihr, dass die Firmen, die euch Impfen und Beta-Blocker verabreichen, auch die Felder besprühen? Mit welchem Ansatz wohl? Natürliche gesundheitsfördernde Spritzmittel zu entwickeln, die niemanden krank machen, damit niemand zum Arzt rennt und niemand bei Novartis etwas verdient? Deswegen die 50 Milliarden netter Umsatz, würde ich meinen, bei Novartis. Bitteschön. O-Ton Syngenta. Nicht lachen. Atrazin is one of the most studied and thoroughly tested chemicals in the world. Atrazin ist eine der am meisten studierten und am gründlichsten studierten Chemikalien der Welt. More than 7000 scientific studies, mehr als 7000 wissenschaftliche Studien, conducted over a span of more than 60 years, durchgeführt über einen Zeitraum von mehr als 60 Jahren, have clearly established its safety for humans and the environment. Haben ganz klar die Unbedenklichkeit für den Menschen und die Umwelt gezeigt. Na klar, die 7000 Studien, die selbst in Auftrag gegeben haben, behaupten das. Und die anderen, was sagen die? Die USA legen den Grenzwert für Atrazin im Trinkwasser auf 3 Parts per Billion pro Liter fest. Der übrigens quasi überall in den USA überschritten wird. Und zwar weit überschritten wird. Und die WHO sagt, 100 Parts per Billion seien kein Problem. Die 33-fache Menge. Warum ist man sich da denn so uneinig eigentlich? Und warum, wenn diese 7000 Studien sagen, Freunde, Atrazin, gar kein Problem, könnt ihr essen, trinken, Vollbäder mitnehmen, euch auf die Haut reiben, gar kein Thema. Warum hat die EU Atrazin in 2004 dann verboten? Weil diese 7000 Studien belegen, dass es uns nicht schaden kann oder warum? Atrazin ist ein sogenannter Endocrine Disruptor. Endokrine Drüsen in unserem Körper sind die, die Hormone direkt in den Blutkreislauf geben. Heißt, dieses Atrazin wirkt direkt auf unsere Chefachse. Hypothalamus, Zirbeldrüse, Hypophyse, Schilddrüse. Das manipuliert die nervalhormonelle Zellkommunikation. Ganz einfach. Das heißt inhaltlich, dieses Atrazin hat die Fähigkeit, an hormonelle Rezeptoren zu binden. Und die Rezeptoren logischerweise, weil sie besetzt sind, zu blockieren. Und somit blockieren die Signalkette. Ja, es gibt Östrogenrezeptoren, Progesteronrezeptoren, Schilddrüsenhormonrezeptoren. Ein Beispiel, der Hypothalamus, der Chef in diesem System, in unserem Ventrikel oben in unserem Kopf, der Hypothalamus misst das freie Schilddrüsenhormon im Blut und sagt, ey, wir haben zu wenig, wir müssen gerade verdauen und brauchen dafür muskuläre Darmbewegung. Hypophyse, das ist die Hirnanhangdrüse, Hypophyse sagt der Schilddrüse bitte, dass sie ein paar freigeben soll. Das ist diese Achse. Hypothalamus sagt Mist und sagt, wir brauchen X. Befehl an Hypophyse, Hypophyse sagt der Schilddrüse dann, okay, wir brauchen. Also schüttet die Hypophyse TSH aus. Thyreoidea stimulierendes Hormon. Die Thyreoidea ist die Schilddrüse. Dieses TSH aus der Hypophyse stimuliert also das Hormon aus der Schilddrüse und signalisiert der Schilddrüse, bitte gib deine Speicherhormone frei. Wenn jetzt diese TSH-Rezeptoren durch die Triazine aus dem Atrazin blockiert sind, passiert was? Nichts passiert. Und die Verdauung hat Pause und der Arzt sagt euch nach Analyse des Blutbildes, Unterfunktion, Tabletten, sofort, hier ist das Rezept. Das ist ein Beispiel für einen sogenannten Hormone Signaling Pathway. Ja, eine hormonelle Signalkette. Ein weiterer wäre zum Beispiel LSH, das luteinisierende Hormon. Das ist auch der Grund, warum Endokrindisruptoren wie Atrazin und fast alle Pestizide, ja, das betrifft eigentlich fast alle Pestizide, auch die Fruchtbarkeit und Fortpflanzung und somit die Bevölkerungskontrolle kontrollieren. Weil in der Frau steuert das LSH, das luteinisierende Hormon, den Eisprung und im Nachgang die Gelbkörperbildung. Das ist das Hormon, was einen Eisprung initiiert. Dieser Gelbkörper, der ernährt das eingenistete Embryo in den ersten Tagen und Wochen. Dafür braucht man den Gelbkörper. Pestizide im Körper heißen also ein Einfluss auf Eisprung im Negativen und Einfluss auf die Gelbkörperbildung im Negativen. Entweder man wird also erst gar nicht schwanger oder es gibt einen frühen Schwangerschaftsabbruch, weil der Gelbkörper nicht ausgebildet wird. Der Einfluss auf die Familienplanung ist ein immenser Einfluss. Denn beim Mann hemmt das Ganze ebenso die Spermienbildung. Wie halt bei der Frau die Follikelbildung. Ist auch beim Mann das Pendant betroffen. Es hört sich für sehr viele Menschen seltsam an, wenn man davon spricht, dass Pestizide für einen Rückgang der Geburten verantwortlich sind. Aber halt auch eben nur, wenn man die anatomischen Zusammenhänge nicht kennt. Denn Wissen ist immer noch Macht, Freunde. Besorgt euch davon einiges, denn das ist das, was dafür sorgt, dass ihr nicht mehr verarscht werden könnt. Und wir haben uns eben die Statistik kurz angeguckt. Wenn ich davon spreche, dass die Geburtenrate in Mexiko nur noch 25% von dem ist, was sie 1950 war, könnten wir mal darüber nachdenken, was die Pestizide damit zu tun haben. 10.10 Uhr. Ein weiteres Pestizid, das auch sehr, sehr gut daran ist, nachhaltig zu schädigen, aber oberflächlich infolge der UN-Konferenz 1972 in Stockholm verboten wurde, ist DDT. Kennen viele von euch wahrscheinlich DDT. Dichlorodiphenyltrichloroethan. So. Und zwar wurde das 1972 verboten offiziell, nachdem das schon über 30 Jahre im Einsatz und geprüft zugelassen war. Wer prüft das eigentlich und lässt es dann zu? Müssen wir jetzt über diese Zulassungsbehörden noch sprechen, sei es für Pestizide oder für Nahrungsmittel, die Food and Drug Administration in den USA? DDT wurde im Zweiten Weltkrieg sehr, sehr großflächig gesprüht, um die Typhus-Epidemie zu kontrollieren. Ja, im Zweiten Weltkrieg gab es eine Typhus-Epidemie. Und zwar nicht, weil ein Typhuserreger von A nach B gesprungen ist, sondern aufgrund des Wassers, der Knappheit, aufgrund der Nahrung, die schlecht geworden war. Und da hat man DDT genommen, um diese Typhus-Epidemie zu kontrollieren. Und dann ist das DDT 1945 nach Kriegsende frei auf den Markt gekommen. Übrigens, Typhus wird noch sehr interessant. Demnächst in Bezug auf Weltkrieg II und die Bilder von Toten aus Konzentrationslagern. Das konnte man als Insektizid für die Terrasse kaufen. Ganz einfach. Und die WHO darf DDT, heute übrigens trotz Verbot, immer noch einsetzen. Wozu? Zur Epidemiekontrolle. Wo? In Afrika. Warum? Um Moskitos zu töten. Und die Menschen dort wovor zu schützen? Vor der Malaria-Mücke. Überall verboten, nur da ist kein Problem. Hört euch das an. In September 2006, the World Health Organization declared its support for the indoor use of DDT. Ja, in 2006, im September 2006 hat die WHO ihre Unterstützung für den für die Benutzung in Innenräumen für DDT in afrikanischen Ländern erklärt. Where malaria remains a major health problem, wo Malaria immer noch ein großes gesundheitliches Problem ist. Wie lange eigentlich noch? Citing that benefits of the pesticide outweigh the health and environmental risks. Die sagen also, Freunde, die Vorteile, die wir davon haben in der Bekämpfung von Malaria, die wiegen schwerer als die Gesundheitsrisiken und die Umweltrisiken. Ist also komplett verboten überall auf der ganzen Welt, weil es so giftig ist. Da in Afrika zur Malaria-Bekämpfung ist es kein Problem. Und da ist der Nutzen auch größer als, als das, was Schaden anrichten kann. Und sie machen das clever. Immer nach diesem Prinzip, look here, not there. Ja, schaut hier hin, nicht dahin. Komm, 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 guck hier, nicht dahinter, hinter dir. Da ist was viel Interessanteres, das sollst du aber nicht sehen, weil sonst wüsstest du zu viel. Also guck mal hier hin. Und im Falle von DDT erscheint das Buch Silent Spring von Rachel Carson. Und plötzlich in den 60ern, und plötzlich gibt es eine große DDT-Debatte. Als wären andere Pestizide, Insektizide und Fungizide kein Problem. Nein, die hatten ja nicht mit Atrazin 1962 längst ihr Ersatzgift im Einsatz. Nur DDT ist ein Gift und ein Problem für den Menschen. Kommen also wieder diese ganzen Hobby-Hipster-Revoluzer zum Einsatz? In den 60ern hießen die noch anders. Da hießen die noch nicht Black Lives Matter. Und fordern das Verbot von DDT. Okay, geben wir denen, was die wollen. 1972 verbieten das. Und trotzdem verfüttern wir den Mais, den wir mit Atrazin behandelt haben. 1972 ist das Jahr, in dem eine Konferenz unserer United Nations Freunde in Stockholm stattfindet. Zwar die erste ihrer Art. Die Conference on Human Environment. Ja, die Konferenz zur menschlichen Umwelt. Und ganz zufällig war 1968, vier Jahre vorher, ein weiterer Think Tank, wie das Council on Foreign Relations, gegründet worden. Und zwar diesmal durch John D. Rockefeller selbst. Nicht offiziell, aber wenn man die zweite und die dritte Seite aufschlägt, dann sieht man, dass er das Ganze initiiert hat. Der Club of Rome. Und zwar gegründet wirklich in Rom, in Rockefellers Bellagio Villa. Dieser Club of Rome ist prinzipiell genau das gleiche wie das CFR. Kommt genau im Jahr 1972, kurz vor dieser Stockholm-UN-Konferenz, mit The Limits to Growth um die Ecke, den Grenzen des Wachstums. Das ist eine Computersimulation von MIT-Wissenschaftlern. MIT haben wir letzte Folge darüber gesprochen, die wahrscheinlich wichtigste technische Universität der Welt mit Sitz in Massachusetts. Die dann zu dem Schluss kamen, Freunde, wenn wir so weitermachen, dann ist das Ende. Dann haben wir keine Chance. Und jetzt gab es aber doch die UN schon gut 25 Jahre. Und die wollten den Ort hier doch so schön und klasse für alle Beteiligten machen. Jetzt sagt der Club of Rome 1972, dass wir alle untergehen, wenn wir die Ressourcen weiter so ausbeuten und die Umwelt weiter so behandeln. Das ist ja eigentlich eine enorme Kritik an den United Nations. Die UN kommt also dann parallel dazu, bei dieser Stockholm-Konferenz, und legt die 26 heiligen Prinzipien fest, damit wir hier alle überleben. Und man hat diese 26 Prinzipien logischerweise, wie alles zuvor, wirklich auch ganz konsequent umgesetzt. Zum Beispiel werden heute gegenüber 1972 dreimal so viele Pestizide verwendet, weswegen wir jetzt bei 4 Millionen Tonnen jährlich angekommen sind. Die wollten die Umwelt und uns ja eigentlich schützen. Egal, die 26 Gebote hören sich trotzdem fein an. Übrigens, der alleinige Spitzenreiter im Thema Pestizide mit 700.000 Tonnen weit vor den USA ist Brasilien. Die USA springen, glaube ich, so 430.000 Tonnen, Brasilien 700.000 Tonnen. In Deutschland sind es nur, macht euch keine Sorgen, in Deutschland sind es jährlich nur 30.000 Tonnen. Jetzt muss man nur, eine Sache muss man bedenken. Man muss die Größe der Länder bedenken. Brasilien ist 8,52 Millionen Quadratkilometer groß und Deutschland nur 357.000 Quadratkilometer. Brasilien ist 23 Mal so groß wie Deutschland, heißt, diese 30.000 Tonnen in Deutschland, wenn wir die mal 20 nehmen, dann mal 23, kommen wir bei 690.000 Tonnen aus. Et voilà, da sind wir ganz nah dran an den brasilianischen 700.000 Tonnen im Jahr. In Relation also genau das Gleiche. Und ein 35 Milliarden Dollar Business auszuschalten, wäre basierend auf dem, was wir in den letzten Folgen gelernt haben, auch wirklich unsinnig. Und diese 35 Milliarden konzentrieren sich in dem Bereich, in Anführungszeichen, wie sie ihn nennen, Pflanzenschutz. Könnte es auch Vergiftungsdezernat nennen. Vergiftungsdistributeur. Verteilt sich quasi auf 4 Firmen. DuPont, unsere PTFE-Freunde von DuPont. Da ging übrigens eine Fusion mit Dow Chemical voraus. 130 Milliarden. Bayer, hallo Deutschland, Bayer, vor einigen Jahren Monsanto gekauft, Glyphosat gekauft für 60 Milliarden. BASF und ChemChina. ChemChina ist seit 2017 der stolze Besitzer von Syngenta, über die wir eben gesprochen haben, für 43 Milliarden gekauft. So viel zum Thema Kommunismus. Die kaufen Syngenta für 43 Milliarden, Bayer kauft Monsanto für 60 Milliarden. Sind 103 Milliarden. Könnte man viel mitmachen mit dem Geld. Und jetzt stelle ich euch eine Frage. Allein der Hybridsaatenmarkt. Wie viel steckt da drin an Geld? An gedachtem Geld, an Papiergeld, an Illusion? 56 Milliarden. 56 Milliarden. Nur Hybridsaaten, die uns verfüttern und mit denen die handeln. 56 Milliarden. Das ist der Grund, warum die Hybridsaaten so teuer sind und warum die mexikanischen Bauern und auch die indischen Bauern, auf die wir gleich kommen, so viel Kohle dafür bezahlen müssen und so viele von denen pleite gehen und vertrieben werden. Weil die damit 56 Milliarden Umsatz machen wollen. Und jetzt kommen die, nach diesen ganzen Pestiziden, Fungiziden und so weiter, jetzt kommen sie mit Urea-Düngemitteln und sagen, ey, wir sind ganz natürlich, wir düngen nur mit Urin. Das ist der neueste Schrei in Indien. Indien ist einer der größten Weizenproduzenten weltweit mit, festhalten, 100 Millionen Tonnen jährlich. Das ist geisteskrank. Stellt euch das mal vor in Fläche, wo da überall Weizen angebaut wird. Stellt euch mal vor, man würde auf den Feldern Gemüse anbauen oder Obstbäume pflanzen. Die knallen da Hybridsaaten, Monokulturen hin auf diese Felder und machen da 100 Millionen Tonnen jährlich, bauen die Weizen damit. Genweizen. Damit die Menschen morgens zur Bäckerei gehen können, sich ein weißes Brötchen kaufen können. Oder ein Amerikaner, oder eine Schnecke, oder ein Puddingteilchen, oder hier ein Keks und da ein Keks und hier eine Pizza und da weiße Pasta. Stellt euch nur mal vor, was das für eine Fläche ist, was man mit der Fläche machen könnte. Die IFFCO in Indien ist die indische Düngerkooperative. Brauche ich euch nicht sagen, wer das in den 60ern initiiert und mitgegründet hat. Das sind alles amerikanische Geburten. Die verkaufen seit 2021 jährlich 760.000 Tonnen Urea-Dünger. Wie nachhaltig. 760.000 Tonnen. Und dann habe ich mich als erstes gefragt, was pinkeln Menschen dann in riesige Behälter und schicken die zu IFFCO oder wie funktioniert das? Wie kommen die an den Urin? 25% des Urins in Indien wird importiert. Habe ich jetzt noch nicht weiter geforscht, wie das funktioniert, aber lass uns einfach mal so stehen. Und jetzt denken die Leute, geil, wir pinkeln quasi in Indien nur noch auf die Felder. Das ist ja gar kein Problem für unsere Gesundheit. Schön stickstoffhaltig, der Boden, der Weizen geht ab wie Hulle. Aber es ist halt nicht nur Urin mit Wasser verdünnt, sondern das funktioniert über Nanotechnologie. Nicht, dass irgendwer denkt, dass diese Nanotechnologie nur in mRNA-Impfungen relevant ist. Das gibt's schon länger und in vielen Bereichen. Und dann könnte man fragen, okay, Freunde, Nano-Urea, was ist da noch drin? Ist es nur in Mikro-, Nanometer, kleinste Teilchen, kleine Urea-Moleküle in Nanogröße oder was ist da noch drin? The process of preparing nanoliquid urea is a patented process. Der Prozess der Herstellung von diesem nanoflüssigen Urin ist ein patentierter Prozess. We cannot make this information public. Ja, wir können das nicht öffentlich kommunizieren, was da drin ist und was, wie das funktioniert. Sagt die IFFCO, die indische Düngerkooperative. Wie vertrauenserweckend. Liebe UN, wo seid ihr da mit eurer Food and Agricultural Organization, FAO? Wie war das noch mit Transparenz und Gesundheit und für alle und Schonung der Umwelt und so weiter? 100 Millionen Tonnen jährlich und niemand weiß, was die da ins Getreide knallen? Cool. Ich kann euch sagen, was normalerweise mit Nanotechnologie einhergeht. Aluminium, Titanium, Quantum Dots, Ceriumoxid. Das ist eins der seltensten Mineralstoffe, Minerale der Erde, Cerium. Da verhält sich das ganz genau so, die machen es immer so. Wie mit Atrazin damals oder DDT. Atrazin, 1958 zugelassen. Und die erste Studie, die sagt, ey, das ist tumorfördernd und könnte ein Problem sein, kommt ungefähr 30 Jahre später. Stellt euch also darauf ein, dass es 2050 heißen wird, ey, die Nanopartikel sind gar nicht unbedenklich, im Gegenteil, die sind ein Problem, nachdem die schon 30 Jahre im Einsatz waren. Und nachdem wir systematisch verkrüppelt wurden. Der Urin ist ein Augenwischer, die Technologie dahinter ist der wahre Gegenstand der Diskussion und das Problem für alle Menschen, die den Weizen konsumieren oder das Leitungswasser in Indien trinken. Ja, weil diese Hybridsaat wird jetzt damit behandelt und gedüngt. Und es landet nicht nur die Pestizide landen im Trinkwasser und Fungizide, sondern auch dieser Nano-Urea-Dünger. Und wahrscheinlich haben nicht so viele Menschen in Indien einen hochwertigen Wasserfilter, die zapfen sich ihr Wasser aus den Wasserhähnen zu Hause. Und schon haben wir den Salat. Nano bezeichnet nur lediglich die Größe der Partikel, der Moleküle. Ein Nanometer sind 10 hoch minus 6 Millimeter. Viel Spaß beim Ausrechnen. Sehr, 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 sehr klein. Und für welchen Bereich in unserem Körper ist das sehr relevant? Was schützt unser Hirn vor Schädigungen durch Stoffe aus dem Blutkreislauf? Wir sind in Episode 107. Jeder von euch sollte jetzt sofort sagen können, ja, Blut-Hirn-Schranke. Und was heißt das für meine Nanopartikel in Bezug auf unser Hirn? Wenn die da durchrutschen, Aluminiumoxid, Titaniumoxid im Hirn, magnetische Quantum-Dots vielleicht. Seht ihr die Verbindung? Wir könnten hier noch Stunden weiterreden und uns jetzt Erkrankungen anschauen und wieder der Schulmedizin zuwenden, die infolgedessen halt auftreten, logischerweise. Wir könnten uns Lebensmittel anschauen, mit denen die UN zu tun hat oder Organisationen der UN. Wir können uns anschauen, wie die seit Jahrzehnten vorgeben, Hunger zu bekämpfen, indem die Hunger kreieren. Beispiel: Hungersnot in Indien 1966 in der Bihar-Region, bevor man das UN World Food Program gegründet hat und Indien wirklich ins Visier genommen hat. Ende der 60er haben die Indien ins Visier genommen, aber frag nicht nach Sonnenschein. Kurz vorher hat man einen Staudamm in eben dieser Bihar-Region fertiggestellt, der Badua-Damm, 450 Meter lang und 60 Meter hoch. Was sollen diese Dämme eigentlich genau? Haben die eventuell irgendwas mit ausbleibendem Wasser zu tun? Passieren diese in Anführungszeichen Umweltkatastrophen nicht irgendwie immer zum richtigen Zeitpunkt, genau in deren Agenda reinspielend? Ganz kurz zu Staudämmen. Ich weiß, ich sage das oft, aber es gibt viele Themen. Staudämme sind eine eigene Folge. Wie viele Flüsse weltweit werden, könnt ihr euch, spielt es mal mit, versucht mal eine Antwort zu finden. Wie viele Flüsse weltweit werden durch Staudämme interveniert? 60%. Es gibt 45.000 Staudämme, höher als 15 Meter weltweit. 300 von den 45.000 sind Staudämme, die höher als 150 Meter sind, mit einer Speicherkapazität größer als 25 Kubikkilometer. Warum genau? Um Strom zu erzeugen, richtig? Genau, Wasserwerke drin. Deswegen bauen wir 45.000 Staudämme, um Strom zu erzeugen, nachhaltigen Wasserkraftstrom, wo die Kosten für den Bau von solchen Dingern so immens sind, dass sich das in 200 Jahren niemals rechnen kann. Aber wir wissen, warum die das Geld einsammeln und da so viel Geld drin verschwindet. Kurzer Denkanstoß. Wie viele Flüsse fließen durch unseren Körper in Form von Venen und Arterien? Ist doch das Gleiche, oder? Stell dich das mal vor, zoomt mal kurz raus. Schaut mal, ihr fliegt jetzt, keine Ahnung, 5 Kilometer hoch, seht die flache Erde von oben und seht die ganzen Flüsse. Ist es nicht sehr ähnlich zu der Form des Flusses, der in uns fließt? Was passiert, wenn wir in uns Staudämme einbauen? Herzinfarkt, Schlaganfall, Ende im Gelände. Haben die Flüsse, die Arterien und die Venen der Erde vielleicht einen Sinn? Hat das einen Sinn, dass sie sich darauf spezialisiert haben mit ihren 45.000 Staudämmen? Was passiert also, wenn ich den Fluss der Erde künstlich unterbreche? Wo kommt deren Wasser her? Das Wasser der Flüsse. Und wo fließt das hin? Wo befindet sich das Wasser generell? Im, in Anführungszeichen, Grund, wo das andauernd austrocknet? Das ist ein weiterer Grund, warum wir deren Kugelkonzept glauben sollen. Weil es Schwachsinn ist. Weil wir die Zirkulation des Wassers hier nicht kennen. Wir wissen nicht, wo überall Wasser ist. Über uns, unter uns, in Hügeln. Habt euch mal darüber Gedanken gemacht, wenn man zum Beispiel so einen Hügel hat, ne? 500, 600 Meter, ein kleiner Berg. Und der ist komplett grün und bewachsen. Oder wenn dann in ländlichen Regionen da Häuser draufstehen, die einen Brunnenzugang haben. Hm? Brunnen? Muss man nicht dafür ins Grundwasser? Da muss ich erstmal durch den ganzen Berg bohren, 600 Meter, und, um dann unten ins Grundwasser zu kommen. Das wird aber relativ schwierig. Wie kommen die Bäume an ihr ganzes Wasser? Auf diesen Hügeln. Gehen denn Wurzeln so weit in Trockenzeiten, dass die trotzdem irgendwo Wasser finden? Oder gibt es eventuell Wasser in Hügeln? Wir driften ab. Der Drei-Schluchten-Damm in China, The Three Georges Dam, im Yangtze-Kiang-Fluss in China, ist der größte Damm der Welt. 2,3 Kilometer lang, 185 Meter hoch. Hat 40 Milliarden über 17 Jahre gekostet. Wer will das in Gottes Namen jemals wieder reinspielen? Ich bereite die Folge vor, sage ich euch. Was befindet sich unter Dämmen wie dem Three Georges Damm? Großes Kraftwerk oder was finden wir da noch? Wir könnten uns jetzt all die ganzen UN-Organisationen anschauen, wie zum Beispiel, die ist noch witzig, die Labour Organization, schon 1919 mitgegründet, um Arbeitsstandards und vertretbare Arbeitsbedingungen zu schaffen. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, worum es hier eigentlich geht. Wollen wir mal nachfragen, 100 Jahre später, an den Orten, wo die großen Marken zum Beispiel ihre Klamotten produzieren, wie viele Kinder da für 15 Cent in der Stunde arbeiten und die Nike, Puma und H&M-T-Shirts fertigen? Bangladesch, Indien, Vietnam, China, Afrika. Mindestalter muss laut der UN 15 Jahre sein. Ich gebe euch mal ein Zitat des UN-Fonds. Den Namen kennt ihr bestimmt. UNICEF. Das ist ein Fonds der UN, UNICEF. Der sammelt jährlich 8 Milliarden für unsere Kinder. Festhalten. The number of children aged 5 to 17 years in hazardous work. Hazardous. Die Zahl von Kindern zwischen 5 und 17 Jahren in schädigender Arbeit, ja, mit Giften und so weiter. Defined as work that is likely to harm their health, safety or morals. Also als Arbeit definiert, die sehr wahrscheinlich ihre Gesundheit und Sicherheit bedroht. Has risen by 6.5 million to 79 million since 2016. Kinder, Arbeit, Kinder im Alter von 5 bis 17, die erstmal Arbeit ausführen, was zu 90% illegal ist. Und dann machen die noch Arbeit mit Giften, die sie wahrscheinlich töten wird. Ist gestiegen von 2016 6,5 Millionen auf 79 Millionen. Und das ist nur Arbeit mit giftigen Gegenständen. Und wenn wir schon dabei sind, gebe ich euch jetzt noch eine Zahl, damit ihr die Punkte mal verbinden könnt, UN, UNICEF und Kinder. 21 Millionen. 21 Millionen. 21 Millionen Menschen jedes Jahr, 150 Milliarden Dollar Business, das am schnellsten wachsende Geschäft organisierter Kriminalität. 5,5 Millionen von diesen 21 Millionen sind Kinder. 80% entfallen auf Sexual Exploitation. Bei Jeopardy würde das heißen, was ist Child Human Trafficking? Alles, was ihr machen müsst, ist an UNICEF spenden. Die kümmern sich drum, dass die Zahlen weiterhin steigen, keine Sorge. Denn die betreiben dieses Business in Kooperation mit allen Regierungen, dem Vatikan mit der englischen Krone, mit Non-Profit-Organizations. In dem Bereich, so brauchen wir gar nicht erst anfangen, Rotes Kreuz, Johanniter, Malteser, der UNICEF-Fonds, dann, wie heißt das, die Welthungerhilfe, 21 Millionen Opfer, Human Trafficking, Menschenhandel, 5,5 Millionen davon sind Kinder und 80% entfallen auf, ich sag's einfach mal, vorsichtig auf die Sexindustrie. Jetzt habe ich noch eine Frage, woher weiß UNICEF das eigentlich so genau? Tick, tock, tick, tock. Wir haben es hier mit dem Bösen zu tun in seiner Reinform, mit Satan höchstpersönlich und immer wieder fallen wir auf den Rhein. Einige sogar heute noch, wenn die UN mit ihrer Agenda 2030 kommt. Ja, jetzt aber dann wirklich final. Gesundheit für alle und sauberes Wasser für alle und saubere Nahrung für alle und paradiesische Welt für alle. Alles wird gut mit der Agenda 2030. Bildung für alle, klar. Echte Bildung, die Wahrheit über unsere Geschichte, die Wahrheit über den Ort, wo wir hier leben, die Wahrheit über die Gesundheit des Körpers, wie der Körper funktioniert, kommt alles ab 2030, wenn ihr diesen schönen bunten Kreis von der UN auf eure Stirn pappt. Das soll es gewesen sein. www.healthresolution.de, tobias.levels@healthresolution.de, Telegram-Gruppe ist Health Resolution Podcast. Wir haben ganz kurzfristig für unser Retreat nächsten Monat, 2. bis 6. September, 2 Plätze frei, weil ein Pärchen abgesagt hat. Meldet euch gerne bei mir per E-Mail, tobias.levels@healthresolution.de. Ich kann es nur jedem empfehlen, das mal mitzumachen. Der Ort ist ein Traum in Apulien in Italien. Die Nahrung ist ein Traum in Apulien in Italien. Die Bewegung ist ein Traum in Apulien in Italien. Ihr werdet es nicht bereuen. Jeder Cent ist da gut investiert. Und mal 4 Tage mit mir und Laura zu verbringen, ist auch schön. Wir sind liebe, nette Menschen. Vielleicht können wir euch ein bisschen inspirieren. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir könnten dazu einen eigenen Podcast machen zur UN. Das ist, ich komme immer wieder an so eine Grenze. Ich komme immer wieder an so einen Punkt, wo, ich habe es gestern noch zu Laura gesagt, ich sage, Laura, dieser Ort, was wir hier gemacht haben, ist so furchtbar und so unbegreiflich. Wir haben eigentlich gar nichts verdient. Eigentlich hätten wir verdient, dass der Boss oben wieder die Schleuse öffnet und es Noah 2.0 gibt und alles ausgelöscht wird. Und nur die Besten und die Ehrlichsten und die Treuesten und die Wahrheitsliebendsten von allen Rassen auf dem Schiff überleben und wir von da an wieder neu anfangen und versuchen diesmal vielleicht mal Menschen zu kreieren, groß zu ziehen, die gewisse Gesetze befolgen und gemäß der Wahrheit leben möchten, das zumindest versuchen oder sich dafür zumindest mal interessieren. Und die nicht hingehen wie die UN und nach außen so tun, als wären sie die wichtigste, freiheitsliebendste, menschheitsliebendste Organisation der Welt. Und dahinter passieren solche Dinge. 21 Millionen, 21 Millionen, 79 Millionen Kinder zwischen 5 und 17 in hazardous work. One love. And I'm out. The fruit of Islam and a bean pie. Help us wealth, no research. I put it on the t-shirts, plant-based. We eat salads and make rap.